Erstens, die Frau schicken wir in den Schwarzwald, um sich hochoffiziell zu entschuldigen, dass ihr der Schwarzwald aus dem Hals hängt. Das geht natürlich auch nicht. Und zweitens hat sie mal wieder gezeigt, ein Freund von mir war der Meinung, Frauen sind deshalb genial, weil sie alle wesentlichen Probleme auf eine Frage reduzieren können. Und die heißt, was ziehe ich an? Und drittens ist nun klar, dass Neid das Kernproblem der Gesellschaft ist. Und ich habe festgestellt, da man macht das ja heute, indem man ins Internet geht, googelt. Früher nannte man das Gurgeln, heute heißt das Googeln. Und habe ich der Neid ist ein Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung gewesen und es gibt ernsthafte Auseinandersetzungen darum, ob das jetzt also was Positives und was Negatives ist, ob der Neid zerstört oder ob er gar die eigentliche Antriebskraft für unsere Wirtschaft ist und so weiter und so fort. Und ich fand eins, und das hat mich natürlich sehr beschäftigt, weil wir hier eine europaweite Veranstaltung sind, es heißt, der Neid ist typisch Deutsch. Nun habe ich gesagt, also kannst du bei ProChrist über den Neid nicht sprechen und müsstest sagen, also schalten Sie mal eben ab in Europa, unterhalten Sie sich mal über Ihre Probleme und wir machen jetzt eben hier mal eine Diskussion darüber, wie wir das mit dem Neid halten. Ich hatte eine Lösung, das habe ich heute Nachmittag gemacht. Wir haben 62 Dolmetscher, die in 20 Sprachen übersetzen, aber die sind Experten für ihre Länder. Also bin ich hin und habe gesagt, seht mal, das ist also offensichtlich eine halbwissenschaftliche Erkenntnis, der Neid ist typisch deutsch. Also werde ich heute Abend Sendepause für Europa machen und wir werden in Deutschland alleine darüber reden. Aber ich wollte vorher fragen, was ihr dazu denkt. Was sagen Sie dazu? Ja, sagte einer gleich schnell, wenn du das ankündigst, dann lachen die sich tot in unseren Ländern zu Hause. Wer kommt denn auf diese Schnapsidee? Also brauchten wir nicht rumzufunken und zu sagen, schaltet den Satelliten wieder ab. Das Thema ist heute nur für Deutschland. Es scheint europäisch zu sein. Es scheint europäisch zu sein. Und es ist mir jetzt auch schnurzegal, ob das Antriebskraft oder Zerstörung ist. Man wird grün und gelb vor Neid und es heißt, Neid zerfrisst. Klar, ich stimme auch zu. Es gibt ein paar Phrasen, die sind zu platt, um glaubwürdig zu sein. Zum Beispiel, also der das Geld nicht glücklich macht. Das ist natürlich schnell gesagt, wenn man es hat. Und alle, die dies nicht haben, sagen, das ist sicherlich wahr. Aber eins würden wir gerne mal tun. Wir würden mal das Gefühl selber gerne ausprobieren. Mal eine Menge Geld haben, um einfach mal zu fühlen, dass es nicht glücklich macht. Dann könnten wir diesen Satz auch mit viel größerer Überzeugung auch vertreten. So, wenn man es nicht hat, na, da denkt man sich, wer weiß, vielleicht ist das eine Schutzbehauptung und so weiter. Also es ist einfach so. Nur klar ist, ohne das jetzt moralisch zu werten oder mit diesem Neidkomplex zu behängen und so, es hängt so viel am Geld, da kann niemand dran zweifeln. Geld ist eben viel mehr als ein Zahlungsmittel. Nicht nur Bequemlichkeit hängt drin und Genuss, sondern etwas, was wir viel mehr brauchen in unserem Leben, hängt davon ab, das ist Sicherheit. Das ist ein Grundbedürfnis, eine Notwendigkeit, ohne die wir eigentlich nicht leben können. Wir brauchen Sicherheit. Und es ist doch gar keine Frage, dass mit Geld mehr Sicherheit zu schaffen ist. Haben wir gehört von Steinberg, dass das auch nicht absolut ist, weiß man auch. Und das wird bitter erfahren. Aber mit gar nichts ist eben weniger Sicherheit. Und das andere ist auch eine Notwendigkeit, die wir brauchen für unser Leben. Das ist Ansehen. Es stimmt eben, hast du was, dann bist du was. Und das ist zum Teil eben erschreckend. Sogar dahingehend erschreckend, dass nach einer gewissen Zeit die Leute gar nicht mehr interessiert, woher man das Geld hat und ob da Blut dran klebt und ob das betrügerisch erworben worden ist. Hauptsache man hat es und so irgendwie gewinnt man dann schon den Respekt. Das lässt sich alles überhaupt gar nicht bestreiten. Und das bewegt die Kids und das bewegt die Senioren und jeder auf seine Art und Weise guckt, dass er zu was kommt und weiß, dass wenn er es nicht hat, dass er ein Problem hat und so. Und Aufgabe jeder Regierung in einer Demokratie ist jedenfalls, wenn sie überleben will, wenn sie wiedergewählt werden will, dass sie es halbwegs schafft, Besitz und Einkommen und sowas gleichmäßiger zu verteilen, als es so ist. Und meist gelingt das ja nicht. Und wir erleben in Europa, in den Ländern, die auch beteiligt sind jetzt bei ProChrist, sind die wirtschaftlichen Verhältnisse sehr, sehr unterschiedlich. Aber das gilt heute für alle europäischen Länder, dass die Schere zwischen denen, die reich sind und reicher werden, und denen, die arm sind und ärmer werden, auseinandergeht und größer wird. Und das ist sehr, sehr schmerzlich. Für die Regierung keine leichte Aufgabe, das zu steuern, weil wir sind so, manche sind dran gewöhnt und manche hoffen, dass sie da oben das alles richten, aber das geht in einer freiheitlichen Gesellschaft ja auch nicht. Man muss auch manches noch selber schaffen. Es ist aber sehr schwer zusammenzukriegen. Da haben wir ein richtiges Problem. Wer das lösen kann oder wer da ein bisschen weiterbringen kann, ich sage mal in Richtung auf ein bisschen mehr Gerechtigkeit, ein bisschen mehr Ausgleich, wir wollen da die Messlatte gar nicht zu hoch hängen, der ist schon sehr erfolgreich und kann ist sicherlich beliebt in so unseren Gesellschaften. Nun, ich habe mir gedacht, weil das so ein zentrales Problem ist, müsste man eigentlich erwarten, dass Jesus, wenn er gekommen ist, um uns zu helfen, das ist ja sein Anspruch, schon sein Name bedeutet Rettung, Hilfe, aus dem Hebräischen, Jeshua übersetzt. Rettung, Hilfe. Also sein Name ist Programm, Gottes Hilfe, Gottes Rettung. Dann muss das irgendetwas zu tun haben mit diesem zentralen Problem, Besitz, Geld, Ansehen und so. Nun gibt es im Neuen Testament interessanterweise da einige Geschichten dazu, einige Berichte. Überproportional häufig beschäftigt sich die Bibel überhaupt mit diesem Kernproblem. Das unterscheidet sie übrigens weithin von den Kirchen und von den Christen. Weil ich beobachte, jedenfalls bei uns in Deutschland gilt das weitgehend, über Geld redet man nicht, auch in Kirchen und Christen nicht, Geld hat man. Und das wird ausgeklammert. Dabei ist das natürlich das zentralste Problem. Und manchmal habe ich gedacht, weil niemand wirklich zur Sache redet, kriegen die Leute in unserer Gesellschaft, die nicht mehr in die Kirche gehen, langsam den Eindruck, da brauchst du gar nicht hinzugehen, denn über die entscheidenden Probleme des Lebens reden die gar nicht. Und zwei sehr entscheidende Dinge des Lebens sind Geld und Sex, und die kommen dann bei den Christen gar nicht richtig vor. Also muss man den Verdacht haben, dass sie am Leben vorbei sind und am Leben vorbeireden. Wenn Sie in die Bibel reinschauen, werden Sie feststellen, dass dort diese Themen sehr, sehr massiv verhandelt werden. Stellenweise ist die Bibel nicht jugendfrei. Da werden Dinge verhandelt, die sind also heftig, was den Sex angeht und was Geld angeht. Das hat Jesus ganz oft auf die Tagesordnung geschrieben. Merkwürdig, dass wir das so fertig kriegen, das auszuklammern. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Da kommen tatsächlich Leute zu ihm, die eines der klassischen Probleme haben, das übrigens in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern im Augenblick genauso akut ist, aber in Deutschland heute sehr akut ist, es wird jede Menge vererbt. Und wo was vererbt wird, da gibt es was? Erbstreitigkeiten. Da geht's dann zur Sache, weil beim Geld hört der Spaß bekanntlich auf. Das ist auch keine neue Erfindung, das war damals auch so. Und da lesen wir im Lukas-Evangelium Kapitel 12 folgenden Bericht. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. So sage ich. Jetzt kommt raus, ob Jesus wirklich was mit dem echten Leben zu tun hat. Oder ob das so seichtes Gewäsch im Abseits ist. Hier geht's jetzt zur Sache. Streit um Erbe, um Geld. Und da kann er zeigen, ob er die Probleme lösen kann. Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist ein Hammer. Erstens, jeder Berater, jeder Psychologe und jeder Sozialarbeiter weiß, dass man in solchen Fällen wenigstens ein gewisses Maß an Einfühlsamkeit an den Tag legen sollte. Keine Spur bei Jesus. Er raunzt den an, knallhart. Habe ich nichts mit zu tun? Bin ich euer Erbschlichter? Und dann die nächste Unverschämtheit ist, dass er sofort sagt, Achtung, hütet euch vor der Habgier. Ich gestehe ganz offen, dass das ist, was mich an der Bibel so fasziniert hat. Dass da nicht um heißen Brei rumgeredet wird und dass es manchmal Wahrheiten gibt, die einem furchtbar wehtun, weil sie einem überhaupt nicht passen. Dieses vorgeschobene Getue, als wäre man gerechtigkeitsempfindsam. Und dabei geht es einem nur um den eigenen Vorteil. Die Leidenschaft für die Gerechtigkeit ist so lange da, wie es mein Recht ist. Wenn es das Recht des anderen ist, das möglicherweise sogar zu meinem Nachteil ist, wird man sehr still bei der Gerechtigkeit. So ist es hier. Jesus lässt sich auf den Schmarren gar nicht ein. Hier zu sagen, wir haben ein echtes Problem und du könntest doch jeder Schiedsrichter sein, das bei uns gerecht zugeht und so. Damit hast du den Familienfrieden. Er sagt, pass auf, euch frisst die Habgier auf. Das ist das Erste. Der reißt das Herz auf und sagt, lass uns mal reingucken, was die wirklichen Motive sind. Dann kommen wir auch weiter in der Lösung eurer Probleme. Und dann kommt dieser steile Satz, der natürlich wirklich eine irre Behauptung ist und wo man wirklich streiten muss, niemand lebt, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Wovon lebt er denn? Ja, wovon lebt er denn? Und dann erzählt Jesus eine Gleichnisgeschichte, um natürlich die Frage, die im Raum steht, nach dieser unverschämten, lebensfremden Behauptung, um die zu erklären, erzählte eine Gleichnisgeschichte. Er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das ist ein vorbildlicher Unternehmer. Ich meine, der redet nicht arrogant davon, dass er es gemacht hat. Der wusste auch, dass es Faktoren gibt, besonders im landwirtschaftlichen Unternehmen, die er nicht selber beeinflussen kann. Und jetzt waren da gute Ernten. Und jetzt will er es nicht verschwenden und verprassen, sondern er will vorsorgen. Er investiert. Das ist es, was man von einem verantwortlichen Unternehmer erwartet. Das ist eigentlich grundsolide. Außerdem, er ist auch nicht so ein brutaler Materialist. Er hat einen Zugang zu dem, was wir heute so Spiritualität nennen. Vermute ich. Entnimmt man seinem Vokabular. Er spricht zu seiner Seele. Liebe Seele. Ist doch schon mal was. Wenn jemand sich selber nicht nur für einen Klumpen Fleisch hält, sondern auch noch vermutet, dass er eine Seele hat. Und schon mal wenigstens anfängt, mit der Seele zu sprechen. Also sitzt er da in seinem Sessel und spricht mit seiner Seele, habe nun Ruhe, iss und trink, das wissen wir, das hält Leib und Seele zusammen, iss und trink und habe guten Mut. Es ist ein zutiefst sympathischer Mann. Was stimmt da eigentlich nicht? Man könnte, wenn man da, man weiß ja, am Ende ist da, kommt da irgendwo der Hammer und irgendwo die Kritik. Deshalb frage ich mal in der Geschichte vorher, wo könnte da eine Weichenstellung sein, die vermuten lässt, dass er vielleicht die richtige Sicht nicht gewonnen hat für seine Situation und sein Leben. Was auffällt, ist es kein Wort von Dank. Kein Wort von Dank. Woher kommt eigentlich das, kommen die Erträge? Na gut, in der Wirtschaft, im Unternehmen sagt, wir haben das selber gemacht. Wir haben das produziert. In der Landwirtschaft denkt man immer noch, dass die haben eine größere Nähe zu den natürlichen Prozessen und der Unverfügbarkeit der Entwicklungen. Aber wir haben ja gerade gehört, dass das im Wirtschaftsleben auch oft so ist, dass da Faktoren sind, die einem das Heft aus der Hand schlagen, sodass man das nicht mehr steuert so. Okay? Aber es ist erstaunlich, wie viele Menschen tatsächlich überzeugt sind, dass sie alles das, was sie haben und schaffen, selber gemacht haben. Ich entsinne mich an eine Diskussion, die ich mit einem Geschäftsmann hatte, später abends schon darüber. Der war so total überzeugt, dass er sagte, dass er Gott nicht brauchte und so. Und dann habe ich gesagt, Sie sind im Ernst, Sie sind doch ein intelligenter Mann. Und Sie wollen mir im Ernst sagen, Sie hätten das alles selber geschaffen. Ja, sagt er. So ist es. Sagen Sie mal, Ihre Intelligenz reicht auch aus, um sich selber zu sagen, dass Sie nicht 5 Minuten garantieren können, dass Sie sich noch an Ihren eigenen Namen erinnern. Setzt eine Gehirnblutung aus und ist alles futsch. Ein und ist alles futsch. Haben Sie nie darüber nachgedacht, woher Sie Ihre Intelligenz haben und Ihre Schaffenskraft? Und wie das kommt, dass andere sie verlieren und dass sie sie noch haben? Und dass sie so dynamisch sein können, um erfolgreich zu sein? Haben sie nie darüber nachgedacht, woher das kommt? Und sich nie dazu verführen lassen, die Adresse zu suchen, der man ein Dankeschön sagen könnte? Die ihnen das gibt? Und dass sie dann in einer anderen Sicht mit den Dingen, die sie geschenkt bekommen haben und erwerben und schaffen konnten, umgehen? Das war ein sehr, sehr interessantes Nachtgespräch, auf das ich nicht weiter eingehen will. Aber das war hier der Punkt. Ich weiß nicht, ob der das gesagt hat. Vielleicht hat er nicht gesagt, Schwein gehabt, Glück gehabt, ist mal eben gut gegangen. Aber jedenfalls, das interessiert ihn gar nicht, woher. Das Ergebnis war jedenfalls gut. Und er wollte gut investieren und verantwortlich Fürsorge treffen. Und dann heißt es hier, Gott sprach zu ihm, du Idiot, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem gehört dann, was du dir angehäuft hast? Reichtum leider macht dumm. Muss nicht immer, passiert leider immer öfter. Nicht in dem Sinne natürlich, wer Reichtum erwirbt, zeigt ja allein dadurch, dass er ein intelligenter Mensch ist, sonst würde er es in der Regel nicht dazu gebracht haben. Selbst wenn er es kriminell erworben hat, auch zur Kriminalität gehört ja eine gewisse Intelligenz. Ich zum Beispiel bin viel zu doof, um manche Verbrechen zu begehen. Das ist nicht Tugend, sondern ich bin einfach zu dumm dazu. Das ist ja schon eine Intelligenz dabei. Also gut, es gehört eine Intelligenz dazu, aber wir reden ja nicht von Intelligenz. Dummheit ist etwas anderes, Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden zu können. Und Dummheit ist, dass ich keine Fragen mehr stellen muss. Deshalb ist uns das in dieser Woche so wichtig, zweifeln und staunen. Zweifeln in dem Sinne von immer wieder selbstkritische Fragen stellen, die Dinge nicht einfach selbstgefällig und selbstverständlich auf sich beruhen zu lassen und so zu tun, als ob das alles in Butter wäre und so, wie es so. Und die Gefahr des Reichtums ist, und das ist so stark, und da ist, kann das sehr relativ sein, wo das anfängt, was dann wirklich Reichtum ist, da streitet man ja dann wieder drüber, nicht? Aber die Gefahr des Reichtums ist, dass ich meine, ich hätte es jetzt unter Kontrolle. Ich könnte für die Sicherheit sorgen, ich hätte genug Ansehen. Ich hätte ausreichend unter Kontrolle und ich brauchte bestimmte Fragen nicht mehr zu stellen. Und das ist, was Gott hier anprangert. Du Narr. Du hast nicht mit dem Zusammenbruch dessen gerechnet, was dein Leben, dein Selbstbewusstsein, deine Sicherheit stützt. Du hast es nicht getan. Was passiert? In der Nacht stirbt er. Wem wird dann gehören? Das ist das, was tut. Natürlich den Erben. Ist doch klar, und den kann man es auch gönnen und die freuen sich doch auch. Und vielleicht kann man auch stolz sein, dafür habe ich es auch erworben. Ist doch gut, wenn die nachher ein Vermögen erben, besser als wenn sie Schulden erben. Aber was ist, das ist jetzt nicht die Frage. Das macht ja Sinn, Vermögen zu haben, um es auch weiterzugeben und damit zu wirtschaften. Das ist ja etwas Positives, was Menschen haben. Ohne das geht unser Leben gar nicht. Und gut, dass es das gibt und Unternehmer gibt, die etwas schaffen können, Werte schaffen können, auch Arbeitsplätze schaffen können. Hoffentlich, dass sie es auch schaffen, dass alle irgendwie einen Anteil auch haben. Aber darum geht es hier nicht. Es geht jetzt um diesen einen Menschen. Was bedeutet das, was er hat in dem Augenblick, wo Gott sein Leben abpfeift? Und er hier die Augen schließt und bei Gott antreten muss. Was bedeutet es dann? Tod bedeutet, dass wir getrennt werden von allem, was wir besitzen. Alles, was wir können, was wir erworben haben und was uns lieb ist. Das heißt sterben. So, das habe ich jetzt nicht mehr. Und jetzt, was ist mein Leben? Wenn ich getrennt werde von dem, auf das ich alles gegründet habe, das meinen Wert ausgemacht hat, mein Ansehen in der Gesellschaft gemacht hat, vor den anderen, auch vor mir selbst. Was bin ich, wenn ich davon getrennt werde und so mit dem jetzt, was ich noch bin, Antwort geben muss dem Schöpfer und sagen, wer bist du? Wer bist du? Nicht nur, was hast du getan, sondern wer bist du jetzt? Was macht dein Leben aus? Ohne das. Was bleibt vor Gott? So geht es dem, sagt Jesus, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich kriegte vor einigen Wochen einen Brief von einem Freund mit einer netten Geschichte von einem Rabbi. Rabbi Bunam, da gehörte zu den Chassidim, den Frommen in Osteuropa. Der berühmte Religionsphilosoph Martin Buber hat die Erzählungen der Chassidim gesammelt und da steht die Geschichte von Rabbi Bunam drin. Er sprach zu seinen Schülern, ein jeder von euch muss zwei Taschen haben und einen kräftigen Spruch darin, damit er je nach Bedarf danach greifen kann. In der linken liegt das Wort, auch ich bin nur Erde und Asche. Und in der Rechten liegt das Wort, auch um meinetwillen hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Mein Freund, der jetzt Pfarrer in Berlin ist, der schickte mir mit dem Brief zwei Karten. Und die habe ich jetzt hier in der Tasche. Die hat er drucken lassen und verteilt die Scheins jetzt. Diese beiden Karten von Rabbi Buchanan. Und der linken Tasche soll man also, wenn einem so der Koller kommt, so die Anwandlung, ich bin wer und ich bin überhaupt der Größte und ich hab's und ich bin reich und ich angesehen und ich bin sicher, dann greift man in die linke Tasche und liest, auch ich bin nur Erde und Asche. Das hilft, dass man Bodenhaftung bekommt, einen klaren Kopf und wieder Fragen stellt. Da gibt es natürlich die Sache, die Zeiten von Angst und Sorge und dass man nicht richtig weiß, wer bin ich überhaupt, ich kann nichts, ich bin nichts und wer weiß was. Dann hat man in der rechten Tasche die andere Karte, die zieht man raus und sagt, auch um meinetwillen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. So wichtig bin ich. Also herzlichen Dank, Wolfgang Blech, der diese Karten mir gegeben hat. Das finde ich ist eine klasse Idee von Rabbi Bunam, zur Bewältigung des Alltags, um die Balance zu halten. Nur, die Voraussetzung, Sprüche allein, helfen ja noch nicht, die Schwierigkeiten des Lebens zu bewältigen. Die Voraussetzung ist, dass wir Gott kennen. Dann kann man mit den Weisheiten, die Gott uns gibt, auch das Alltagsleben gestalten. Wir haben am Anfang eröffnet, jeden Abend eröffnet, da kann man nur staunen, wir sind nicht allein. Gott will bei uns Menschen sein. Das ist das große Wunder der Weltgeschichte, dass Gott nicht ein höheres Wesen im Jenseits geblieben ist und ein Prinzip, über das wir nachdenken und Kopfschmerzen bekommen, aber es unerreichbar ist wie ein ferner Nebel, sondern dass er in diese Welt gekommen ist, in Jesus von Nazareth und uns begegnet und wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen ihn kennenlernen, indem wir die Berichte im Neuen Testament lesen, merken, was er hören, was er sagt. Solche ruppigen, struppigen Wahrheiten, die uns gegen den Strich bürsten und bei allem Unwohlsein und bei allem Widerspruch, den wir da anbringen, spüren wir, hier spricht die Stimme der Wahrheit, die uns nicht kaufen will, die uns nicht Honig um den Bart schmiert, sondern die uns sagt, wo liegen die Probleme. Da liegt eine Chance drin. Lesen Sie mal die Bibel. Sie merken, wie herb das ist. Und dann lesen wir darin, dass Gott ins Leiden geht. Er denkt, das kann doch nicht Gott sein, der unter die Räder kommt. Wie er bespuckt wird, ausgepeitscht wird, wie er durch die Straßen von Jerusalem getrieben wird, an den Galgen, ans Kreuz genagelt wird, erstickt und verblutet unter dem Spott der Intellektuellen von Jerusalem und schreit und stirbt. Da sagen wir, das kann doch nicht Gott sein. Und doch, die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die dem Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. In ihm, dem gekreuzigten Jesus, lernen wir Gott kennen. In dem gekreuzigten Jesus lernen wir Gott als den Richter kennen, den heiligen Richter, der messerscharf seinen Maßstab an unser Leben ansetzt, der uns die Masken abbringt, das Gerede im Mund verstummen lässt, wo wir von Gerechtigkeit faseln, aber Vorteil meinen, sagt er, Achtung, Habgier, sie frisst dich auf und der Neid. Er ist der Richter und vor ihm werden wir Antwort geben. Wie sehr er der Richter ist, können Sie am Kreuz des Jesus Christus ablesen. Den Betrug, das, was wir so Kinderspiel nennen, was wir Cleverness nennen, das nennt Gott Betrug und Lüge, das seiner Heiligkeit widerspricht. Zudem sagt er, nein, Gott hasst die Lüge und das Unrecht. Und wir werden Verantwortung geben müssen. So sehr hasst er das Böse, dass er stellvertretend den einzig gerechten Jesus das Gericht tragen lässt. Das Kreuz ist das Gericht Gottes über unsere Sünde. Und am gleichen Kreuz erkennen wir Gott nicht nur als den Richter, sondern als den Retter, der selbst kommt, der selbst an diese Stelle geht, an die ich gehöre, der selbst sich all das anzieht. So heißt es einmal im Neuen Testament, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also, Jesus ist zur Lüge, zum Hass, zum Betrug, zum Ehebruch, zum Mord, zur Gotteslästerung in Person geworden. Und so hat Gott ihn behandelt, als wäre er das, obwohl er doch der einzig Gerechte ist. Alles, was in uns Böses ist, in Gedanken, Worten und Werken, hat er Jesus angezogen und richtet ihn so an unserer Stelle, damit wir gerettet werden können, damit wir tauschen können, frei werden. Er sagt, du, das trage ich für dich, damit du aufatmen kannst. Nimm es doch, lass es dir gefallen. So lernen wir Gott kennen. Und wer sich darauf einlässt und sagt, ja, das brauche ich, das bin ich, ich will das nicht mehr beschönigen, der wird in die Arme des Vaters genommen und lernt Gott als den Vater kennen, den Jesus uns bekannt macht. Er sagt, wie der Vater in seiner Fürsorge ist, unvergleichlich. Er sagt, alle Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Ist doch unerhört. Ich habe mich noch nie so wichtig genommen, auch nur einen Ansatz zu machen, zu zählen, wie viele Haare ich habe. Ich denke immer, Gott muss mit der Weltpolitik des Universums beschäftigt sein. Er hat doch keine Zeit für die Kleinigkeiten meines Alltags. Jesus sagt, die Haare auf eurem Kopf, selbst bei den Herren, die ein bisschen breiten Scheitel haben, die haben noch so viele Haare übergelassen, dass es schwer sind, die zu zählen. Und das ist ein extremer Punkt, an dem Jesus deutlich macht, so sorgfältig kümmert sich der Vater um uns. Die Kleinigkeiten, die wir noch nicht mal ernst nehmen, sind in Gottes Augen wichtig. So detailliert ist seine Sorge um uns. Wir dürfen ihn kennen. Das ist die Voraussetzung, dass man das Leben bewältigt. Ich habe zu Hause in meinem Arbeitszimmer ein Kreuz hängen. Das habe ich Ihnen hier mitgebracht. Von einem Freund habe ich das vor einigen Jahren geschenkt bekommen. Sein Bronzekreuz. Da sehen Sie es. Es sind lauter Gesichter in diesem Kreuz, junge und alte Gesichter. Und dieses Kreuz hängt bei mir zu Hause an der Tür. Immer wenn ich rausgehe, schaue ich so in Augenhöhe auf dieses Kreuz. Ich will Ihnen sagen, warum. Weil ich in diesem Kreuz von Jesus die Gesichter der Menschen sehe und dann immer buchstabieren kann, so viel sind sie wert. Auch ich selber bin so viel wert. Da gibt es Menschen, die kann man nicht leiden, die machen einem Schwierigkeiten. Und dann schaue ich da drauf und sage, Jesus, du bist für den gestorben. So viel ist er dir wert. Er ist ein bisschen in Ekel, muss ich dir ehrlich sagen. Irgendwie ist das nicht Urlaub, mit dem zusammen zu sein. Aber ich muss akzeptieren, du bist für ihn gestorben. Ich habe kein Recht, ihn zu verachten. Ich sehe das Böse, das er tut, aber ich habe kein Recht, ihn zu verachten, wenn Gott ihn so wertschätzt. Und ich selber darf mit aufrechtem Gang mein Zimmer verlassen, weil ich im Blick auf dieses Kreuz, das mich erinnert an das Kreuz von Jesus, an dem er wirklich gestorben ist für mich und die Liebe Gottes bewiesen hat, da darf ich sagen, ich bin wer, wenn Gott selbst für mich einen solchen Preis zahlt. Ich bin wer. Was ist das für eine Wahnsinnssache? Das ist in diesen Tagen die Geschichte einer Frau aus Ruanda. Wir haben gestern davon berichtet, dass in Ruanda 94 dieser schreckliche Völkermord passierte. 1 Million Menschen in 100 Tagen in diesem Völkermord abgeschlachtet. Und dann las ich die Geschichte einer Frau, der 16-jähriges Mädchen, Angehörige verlor, mit ansehen musste, wie im Haus ihres Onkels die Menschen niedergemordet wurden mit Macheten. Und dann wurde sie von den Soldaten gegriffen und vergewaltigt. Dann hat man sie mit anderen Frauen rausgetrieben und in ein Massengrab geworfen. Es ist schrecklich. Sie kam, überlebte das Ganze. Sie gebar ein Kind aus der Vergewaltigung. Sie hatte zu diesem Kind eine furchtbare Beziehung. Sie konnte das nicht annehmen. Sie hasste alle Männer besonders. Sie hasste sich selber, ihr eigenes Leben. Sie wollte Schluss machen mit ihrem Leben. Jahrelang eine furchtbare Lebensgeschichte. Und dann wird sie eingeladen zu Solace Ministries, also Trostdienste, von einem afrikanischen Arzt gegründete Dienste für Traumatisierte. Und dann schreibt sie, ich lese das am besten, was sie selber geschrieben hat, weil das so schwer zu erzählen ist. Die erste Person, die ich dort traf, war sehr freundlich. Mich hat es beeindruckt, dass da jemand war, der sich Zeit nahm, um mir zuzuhören. Beim zweiten Mal war auch wieder jemand dort, der mir stundenlang zuhörte. Und das, obwohl ich nicht sehr freundlich zu ihnen war. Ich war so wütend, nicht gegen sie persönlich, aber ich war verärgert. Durch die Gespräche fühlte ich mich irgendwie erleichtert. Die Menschen bei Solace gaben mir wieder das Gefühl, dass ich eine Person bin und kein Abfall. Plötzlich konnte ich die Hassgefühle nicht mehr hochkommen lassen. Ich hatte nicht mehr den Groll in mir. Ich konnte Gott wieder von Herzen lieben. Dann schreibt sie etwas Merkwürdiges. Ich erinnere mich an den Mann in Weiß, der mich im Massengrab fand, zusammen mit all den toten Körpern. Und ich denke, dass es Jesus war. Ich habe Frieden in meinem Herzen. Das Mädchen, das ich nach der ersten Vergewaltigung gebar, ist jetzt 14. Sie ist für mich eine ganz neue Person geworden. Ich liebe sie. Wenn sie zu mir kommt, spüre ich die mütterliche Liebe in mir. Ich bin gewiss, dass Jesus dies Wunder in mir bewirkt hat. Wie viele missbrauchte Menschen gibt es, die voller Hass und Bitterkeit und Ablehnung gegen sich selber sind. Und nie zum Frieden finden, sich selbst wie Abfall vorkommen, wie abgeschoben. Tiefe, tiefe Wunden in ihrem Leben. Vor diesem Kreuz von Jesus können wir gesund werden. Es ist der einzige Platz in dieser Welt, in der das unsägliche Leid begraben werden kann. Und Gottlob passiert es immer wieder, dass es Menschen gibt, wie diese afrikanische Frau es erlebt hat, die, weil sie es selber gespürt haben, andere an der Hand nehmen, die bitter sind und voller Groll und voller Hass und voller Wunden und voller Schmerz und voller Tränen und sie mitnehmen und sagen, komm, es gibt in dieser Welt Trostdienste. Es gibt einen Platz, wo du gesund werden kannst in deiner Seele. Gesund von deiner Habgier, gesund von deiner Menschenverachtung, gesund von deinem Selbsthass, mit dem du dich ablehnst, gesund auch von deiner Schuld und was es an unglaublichem alles da gibt. Reich werden bei Gott, reich werden bei Gott. Ein Leben beginnend, in dem ich plötzlich spüre, ich bin wertgeschätzt. Die kleinen Bruchstücke meines Lebens, die mir so belanglos vorkommen, was bin ich schon, was kann ich schon mit meinem kleinen Leben, plötzlich spüre ich, die Ewigkeit Gottes scheint in mein Leben und er nimmt das Kleine, das ich in meiner Familie tue und das ich in einem Gespräch tue und das ich in meinem Unternehmen tue und an der Uni und in der Schule. Da nimmt das kleine Puzzleteilchen und fügt es ein in sein großes Bild. Und nichts ist vergeblich, was aus Liebe getan wird. Es kommt alles noch einmal in Gottes Ewigkeit zur Sprache. Nichts ist vergeblich. Reich bei Gott. Ein Freund von mir lebt nach dem Motto, und ich bewundere ihn, er lebt nach dem Motto, mir gehört nur, was ich verschenke. Und das sind so ganz praktische Dinge. Sehen Sie, wir Christen, wir feiern das mindestens dreimal am Tag in der Regel. Wenn wir Mahlzeiten haben, dann setzen wir uns an den Tisch, falten die Hände und sagen, danke, Herr Jesus, für die Gaben, die du uns jetzt gibst. Amen. Dann sagen Sie, was ist das denn? Muss man das? Haben wir alles selber gekocht und selber bezahlt? Und wo machen im Restaurant wird einem das noch schrecklicher deutlich gemacht, was das alles kostet? Und da soll ich jetzt auch noch beten? Wissen Sie, das ist Wertschätzung, dass ich weiß, es kommt aus den Händen des Schöpfers. Und wenn ich bete, wissen Sie, was dann passiert? Dann ernährt er uns nicht nur und die Gaben schmecken doppelt so gut, weil sie nicht nur gut zubereitet sind, hoffentlich, sondern weil sie auch noch ein Geschenk des ewigen Gottes sind. Und wenn Sie ein Tischgebet sprechen, wissen Sie, was passiert? Komm mal, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Er nimmt Platz, nicht als der Gast, sondern als der Gastgeber. Und plötzlich wird er hat uns ausgeteilt, das tägliche Brot. Und plötzlich ernährt er uns nicht nur, er ehrt uns. Ich war vor wenigen Jahren einmal eingeladen zum Abendessen im Schloss Bellevue in Berlin beim jüngst verstorbenen früheren Bundespräsidenten Johannes Rau. Das ist für einen kleinen Mann wie mich natürlich eine große Erinnerung. Es gab ein wunderbares Abendessen. Das hat uns natürlich wahnsinnig gut ernährt. Gebe ich zu, war vor Weihnachten, gab Gänsebraten. Und aber es war ja nicht nur die Mahlzeit, es war auch die Ehre, mit dem Bundespräsidenten an einem Tisch zu sitzen. Das war eine Ehre für mich. Aber wissen Sie, was das Schönste war an diesem Essen? Dass der Bundespräsident dann sagte zu einem der Herren am Tisch, würden Sie jetzt bitte mit uns zu Tisch beten. Und dann falten wir die Hände, Ministerpräsidenten, führende Politiker unseres Landes und der Bundespräsident als Gastgeber. Und dann wurde der Gastgeber aller Gastgeber geehrt, aus dessen Hand wir die Gaben empfangen. Da habe ich mich gefreut, dass der Herr aller Herren, der das tägliche Brot gibt, selbst an einer solchen Stelle geehrt wurde als der Gastgeber. Wie wäre das denn, wenn Sie heute Abend diese Entscheidung treffen und sagen, das soll das Symbol meines Lebens sein, ich will keine Mahlzeit mehr einnehmen, ohne dass ich vorher dem, dem ich alles verdanke, die Luft zum Atmen und das Essen, dass ich ihm danke, dass ich das tägliche Brot aus seiner Hand empfange. Und dass Sie heute Abend anfangen, in Ihrer Familie oder morgen früh darüber zu sprechen, warum essen wir ohne zu beten? Und wem verdanken wir das? Dass Sie werden spüren, dass das Leben verändert wird. Und zumal, wenn Sie erst einmal den Kontakt mit Gott haben. Wenn Sie die Verbindung zu ihm nehmen, dann brechen Sie das runter und nehmen das in Ihren Alltag hinein und erleben, wie gut das tut, wenn wir unser Leben als ein Geschenk voller Dankbarkeit aus Gottes Hand nehmen. Und sagen Sie, das möchte ich gerne, meine Güte, das möchte ich gerne, aber ich kann nicht glauben, so wie du das beschreibst. Ich frage Sie, was hindert Sie denn eigentlich? Ich würde Sie jetzt gleich einladen, einfach dazuzukommen.